tue das nicht so ganz leichtfertig, aber ich wollte auch gerne etwas vollenden, was ich begonnen habe, und zwar den Psalm 23. Deswegen auch dieses Lied. Und ich hatte mal an einem Sonntag, an zwei Sonntagen vorher, über die ersten vier Verse hier etwas gesagt. Und heute wäre der Schluss mit Vers 5 und 6 in Psalm 23. Aber wir werden noch mehrere Stellen auch dazu lesen und bemühen. Das Lied hat das ja thematisch sozusagen schon mal eingeführt. Du bist mein Stecken und mein Stab. Und dann im Vers 3, du hast mein Haupt gesalbt mit Öl, der Becher fließt über. Das sind die angesagten Stellen, die wir daraus mal betrachten wollen. Also wenn ihr aufschlagt und mitlest, ich würde den Psalm 23 gerne in der Gänze noch einmal lesen, bevor wir im Einzelnen da eintauchen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu frischem Wasser. Er quickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich glaube, der Psalm 23 ist der bekannteste Psalm. Der Psalm, der ein literarisches kleines Kunstwerk an sich bildet. Aber wir sind ja nicht der Literatur verpflichtet, sondern Gott und seinem heiligen Wort gegenüber. Aber der Psalm 23 ist schon ganz vielen Menschen zur Stütze, zur Kraft, zum Trost geworden. Menschen haben zur Ruhe gefunden, haben sich an das erinnert, was sie vielleicht schon mal von Kindesbeinen an gehört haben, ob in der Sonntagsschule oder wo auch immer das geschehen ist. Er ist ein sehr tröstender Psalm. Und ich habe das heute Morgen in der ersten Stunde gesagt, er ist eigentlich die Mitte einer Trilogie, der Psalm 22, 23 und 24, alle natürlich von David geschrieben, gehören zusammen. Der Psalm 22, der leidende Gottesknecht, ach und weh. Der Psalm 23, der gute Hirte, der das wieder aufbereitet. Und auch der Psalm 24 hat eben an dieser Stelle einen ganz besonderen Stellenwert. Man könnte diesen Psalm noch so oft betrachten. Es bliebe einfach nur Trost übrig. Egal in welcher Lebenssituation, ob du dich freust, ob es dir aus jeder Pore herauskommt, ob du fröhlich bist, ob du unternehmungslustig bist oder ob du alt und krank bist, gebrechlich bist oder verwundet, verletzt, niedergeschlagen, niedergebeugt, depressiv oder was auch immer bist, der Psalm 23 passt immer. Ich hatte mir mal vorgenommen, den Günther im Krankenhaus zu besuchen, habe ich auch getan. Und wollte mit dem Günther Heidbreder, den Psalm 23 auch lesen. Ich wollte dem Günther Trost schenken. Und ich war beschämt, als ich wieder gegangen bin, der Günther hatte mich getröstet. Ist euch das auch schon mal passiert? Ist jetzt ein ganz anderes Thema, war auch gerade mal so kreuz und quer hier reingekommen, aber das sind oft die Situationen. Wir möchten gerne den Psalm 23 pastoral lesen und Trost spenden und ein Todkranker tröstet uns. Der Günther hat gesagt, ach Andi, mach dir keine Gedanken, ich gehe heim. Ja, ach, mir ging es durch und durch. Und er sagte, und das ist mir so hängen geblieben, ich will jetzt nicht so tief in den Herzen rumbohren, aber weißt du, ich würde so gerne nochmal in die Versammlung kommen. Und jetzt muss ich aufpassen, sonst kriege ich Augenpipi, weil es war eine sehr, sehr, sehr bewegende Geschichte. Weißt du, ich würde so gerne nochmal in die Versammlung kommen. Unsere Reihen sind relativ gut gefüllt. Es ist schön, dass ihr da seid. Ich freue mich. Es könnten noch ein paar mehr sein. Manche weiß ich, die sind unterwegs. Andere sind jetzt in der Sonntagsschule. Einige kennen wir, das wissen wir, müssen nicht Süßholz raspeln. Die könnten da sein, sind es aber nicht. Die sind andere Wege gegangen. Die sind hier gestartet, haben sich umorientiert und sind andere Wege gegangen. Ich spreche nicht von Geschwistern, die in eine andere Gemeinde gegangen sind, sondern von welchen, die im Leben so irgendwo sind. Schade, denn dieser Psalm, dieser Hirtenpsalm spricht alles das genau an. David hat diesen Psalm ja aus der Sicht eines Hirten, der er selbst war, geschrieben. Berufen als Hirtenjunge, gekrönt, gekürt, berufen an den Hof und dann mit Königswürden ausgestattet. Er war König. 7 Jahre in Hebron, 33 Jahre in Jerusalem, von 1000 bis 961. Das war seine Amtszeit. Und lasst mich mal so salopp sagen, er war schon auch ein schlimmer Finger. Wer das Leben von David kennt, das kann ich jetzt gar nicht alles aufarbeiten hier, der weiß, dass es ein ganz schön intensiver Mensch war. Hat ein sehr bewegtes Leben gehabt. Aber es gilt die Aussage, David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und dieser David schreibt eben diesen Psalm. Wir sind gestartet mit Vers 1 und es hieß, der Herr ist mein Hirte. Und vielleicht hat der eine oder andere, der da war, das noch im Hinterkopf. Ich habe die berechtigte Frage gestellt und so fängt der Psalm an. Und nur wenn das geklärt ist, wird sich das durch den ganzen Psalm durchziehen, kannst du von ganzem Herzen sagen, der Herr ist mein Hirte. Das hätte ich vom Kopf her vor 31 Jahren auch so sagen können. Das hätte aber keinen Bestand gehabt und auch kein Ergebnis gehabt, weil das wäre nur bla und blub und Seife gewesen. Kann ich das vom Herzen sagen? Ich weiß, das ist eine schwierige Ansage, aber kann ich vom Herzen sagen, der Herr ist mein Hirte? Und wenn er dein Hirte ist, dann kannst du all das in Anspruch nehmen und verstehen, was in den nächsten Versen davon kommt. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Ja, das sind solche prosaischen Worte, solche tollen Worte, die muss man dann mit Leben erfüllen. Die Zeit ist zu knapp, euch jetzt nochmal wieder die frischen Wiesen und die grünen Wiesen und das frische Wasser alle zu erklären oder zu sagen. Aber es ist das Bild des Hirten, das uns in diesem Psalm einfach nicht verlässt. Dann sagt er, er erquickt meine Seele, er leitet mich in Fahrten der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Und da sind wir wieder am Anfang. Gehst du in Fahrten der Gerechtigkeit, wenn du sagen kannst, der Herr ist mein Hirte, dann gehst du in diesen Fahrten. Weil dann hast du den Geist Gottes, der wird dich lenken, der wird dich leiten, der wird dich begleiten, der wird dir auch den Weg zeigen. Der selbst hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und er wird niemand ablehnen, der mit einem suchenden Herzen zu ihm kommt. So habe ich es ja auch, haben wir es auch erfahren. Dann heißt es, auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Das ist schon fantastisch. In unserem Leben ist nicht alles nur eitel Sonnenschein und grüne Wiese und leichter Weg. Wenn ihr mal aufrichtig in euer Leben reinschaut, wo die Wege stockig und steinig geworden sind, wo wirklich vieles da ist, wo man einfach nur den Psalm 23 beten kann oder sich daran erinnern kann. Und wir wissen, dass zu diesem Leben eben nicht nur diese Schönheit gehört, sondern geformt werden wir mehr in bedrängten Situationen. Aber Licht und Schatten gehören einfach zusammen. Man kann das nicht abschalten. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Könnt ihr das nachvollziehen? Ihr könnt dem Licht nicht so weit aus dem Weg gehen, dass nichts da ist, was Schatten wirft. Das geht nicht. Denkt mal ganz zurück an den Anfang. Nein, nicht Urknall. Schöpfungszyklus. Der Sohn Gottes war schon da. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Tohu wabohu. Wüst, öd, schrecklich. Dann hat Gott Licht geschenkt und hat Ordnung gemacht. Aus Chaos hat er einen Kosmos gemacht. Hat alles das gerufen. Durch sein Wort, nur durch das Wort hat er es ins Dasein gerufen. Die ganze Schöpfung, jetzt könnte man bei 1. Mose 1 anfangen und sich verlieren in dieser wunderschönen Schöpfung. Aber hat auch Lichter gemacht, eben das Große für den Tag, die Sonne, die unser Leben erhält, das Dunkle für das Kleinere für die Nacht, den Mond, damit wir nicht straucheln und nicht fallen, selbst bei Dunkelheit. Also das muss man ins Leben übersetzen und ins Leben übernehmen. Es ist nicht immer nur Sonnenschein. Mr. Moon und Lady Sunshine. Sie liebten sich beide sehr. Doch immer, wenn sie sich treffen wollten, war der eine gerade zu Bett gegangen. Es geht nicht. Aber es ist der Lauf der Dinge. Da wird nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Es ist Gottes geistliches Gesetz. Das wird nicht aufhören. Zu diesem Licht gehört eben auch Schatten. In der Dunkelheit leben ist nicht schön. Deswegen stehen wir lieber im Licht. Aber ich will mich jetzt nicht über das Licht erschöpfen hier. Ich will nur sagen, im Tal des Todesschattens ist auch Licht. Ja, wir sind nicht alleine gelassen. Deswegen sagt er es, dein Stecken, du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Wo suche ich in meinem Leben, damit das mal praktisch wird, Gottes Führung, wenn ich im Tal des Todesschattens bin? Ja, ich kann nicht weiter, ich weiß nicht weiter, ich liege am Boden, ich bin kampflos, ich bin kraftlos, ich bin ratlos. Ich bin verzweifelt, ihr kennt doch sicher die Situation. Ich glaube nicht, dass euer Leben nur eitel Sonnenschein und Schönheit ist, habe ich eben schon mal gesagt. Glaube ich nicht. Todesschatten ist für uns sehr real. Der Jesus hatte Angst. Wir müssen nicht so tun, als wenn wir die Einzigen wären, die Angst hätten. Der Jesus hatte Angst in Gethsemane. Als er noch mit den Seinen gefeiert hatte, sind sie hinausgegangen an den Ölberg, in diesem Garten Gethsemane, in diesem Gut. Nachdem sie das Loblied gesungen haben, hat er gesagt, lagert euch hier und betet, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Ich aber und diese gehen weiter, ein Stück weiter und wollen beten. Die sind beim Beten eingeschlafen vor lauter Traurigkeit, vor lauter Todesschatten. Und der Jesus, was hat er gesagt? Vater, so es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Eine ganz bedrängende Situation. Wenn das kein Todesschatten ist, dann weiß ich es auch nicht. Weiß nicht, wie dein Todesschatten aussieht, gesundheitlich, existenziell, finanziell. Es gibt genügend Punkte in unserem Leben, die diesen Schatten werfen. Aber der Jesus musste dieser Bestimmung folgen und er ist ihr gefolgt. Aber um der großen Freude und Belohnung willen hat er diesen Kampf auf sich genommen, diesen schweren Gang auf sich genommen. Mal genug der Wiederholung bis dahin. Ich könnte noch viele sagen, aber dann reicht die Zeit überhaupt nicht mehr aus. David und der Psalm 23 teilt sich in zwei große Teile. Lasst mich das aber auch vermessen sagen. Das eine ist der Vers 1 bis 4, dort sehen wir den Hirt. Und in Vers 5 und 6 sehen wir den Wirt. Könnt ihr das nachvollziehen? Ist das anzüglich, wenn ich das so sage? Wer deckt den Tisch? Wer teilt aus? Wer schenkt den Becher voll? Jemand, der um dein Wohlergehen bemüht ist. Er bewirtet dich, er beschenkt dich. Also Hirt, hüten und Wirt beschenken. Wir sind alles nur in diesem Bild gesprochen, das ist ja dieser Hirtenpsalm. Wir sind alles nur Menschen, und finden uns in dieser Beschreibung und Situation wieder als der gute Hirt, das ist natürlich Gott. In unserem Fall Neuen Leben, Neuen Testament ist das der Herr Jesus. Und wir sind in der Position des Schafes. Mäh. Ja, ich will es nicht überziehen. Aber Schafe sind Herdentiere, wir sind ja nicht alleine hier. Schafe sind Herdentiere und Schafe brauchen unbedingt Führung und Leitung. Ohne geht's nicht. Die kommen schon ganz gut ein Stück voran, weil es in der Herde so eine Dynamik gibt, die voranbringt. Das ist ganz normal, aber auf sich gestellt sind sie dann einfach verloren. Es gibt viele Bilder, die Bibel entfaltet sehr viele Bilder über diese verlorenen Schafe, das verlorene Schäflein, der gute Hirte, der ihm nachgeht, der es wiederfindet. Schafe verirren sich, Schafe verlaufen sich. Schafe werden einfach, wie soll ich sagen, Schafe laufen auch nicht weg, wenn der Wolf vor ihnen steht. Die warten, bis sie gefressen werden. Auf sich gestellt schaffen die es nicht. Die brauchen einen Hirten, der sie bewacht mit dem Stecken und mit dem Stab. Aber immer schön der Reihe nach. Schafe sind Tiere, die geführt werden müssen. Wir sind Gottes Herde und müssen geführt werden. In dem Bild hier ist es David, der auch die Herde verlassen hat, seine Schafherde, als junger Mann. Der jüngste Sohn Isais hat seine Herde verlassen, seine Schafherde, die ihm anvertraut war, und ist gegangen in diese Schlacht. Das ist jetzt die Geschichte mit Goliath, dem Philister. und wollte vor lauter Neugier seinen Brüdern Essen an die Front bringen. Und dabei entwickelte sich dann, ich muss euch das ja nicht sagen, das kennt ihr ja von der Sonntagsschule, entwickelte sich dann diese ganze Geschichte um den Philister David, Goliath, der das Volk Juda bedrängte, mit seinem großen Ansehen, mit seiner Macht, mit seinen Worten verhöhnt, die Schlachtreihen Israels verhöhnt und so weiter. Und David, der kleine Hirtenjunge, hat nichts außer seiner Hirtentasche und ein paar glatte Steine aus dem Bachlauf und seine Steinschleuder. Und der Riese Goliath steht ihm gegenüber, eben über ein 3 Meter großer Typ mit Lanze und Helm und ja, voll ausgestattet. Also eine Übermacht, ganz einfach par excellence. David sagt aber zu ihm, ich komme zu dir in der Kraft meines Herrn, im Auftrag und in der Macht meines Herrn. Und ihr kennt die Geschichte. Das ist die Steinschleuder saust, der Stein fliegt, trifft Goliath an der Schläfe, dringt ein und der Riese fällt hin. Und als Belohnung kommt er dann an den Königshof und der König Saul schenkt ihm seine Tochter, hat er ja so verheißen, ne? Ob sich da ein Freiwilliger findet, dem er dann auch seine Tochter geben will und Geld und Gut und alles das, und er kommt an den Hof. Und jetzt wieder nochmal die Geschichte mit dem Saul. Das ist auch so ein Punkt für sich. Gehe ich aber wahrscheinlich gleich nochmal drauf ein. Wichtig war mir zu sagen jetzt, wir sind Menschen, die geführt werden müssen. Jesus ist es im Neuen Testament, der uns das sagt. Wir können das nachlesen in Johannes 10, Vers 1 bis 5 und 7 bis 10 und ganz besonders im Vers 11. Also der Psalmdichter überrascht uns tatsächlich hier mal mit diesen letzten Versen, da habe ich ja gesagt, der Psalm eine ganz andere Wendung genommen hat. Es geht durchs Tal des Todesschattens, doch er fürchtet nichts Übles. Und jetzt hat der Hirte ihm in Sichtweise seiner Feinde den Tisch gedeckt. Ist euch sowas schon mal passiert? Ihr seid zu Tode erschrocken, ihr habt Angst, bibbernde Angst, und dennoch seid ihr getröstet, weil Gott euch im übertragenen Bild den Tisch deckt. Ein Lagerplatz mit Speise und Trank. Dinge, die wir zu unserer Not, für unser tägliches Leben brauchen. Ohne Essen und Trinken geht es nun mal nicht. Und David, was macht er? Er kommt, vertraut und genießt das. Genauso hatte das David auch erfahren, also noch von diesem, habe ich eben angeführt, von diesem David, von diesem König Saul fliehen musste. Saul war als König gekürt, dem Volk waren Richter und Propheten nicht mehr genug, es musste ein König her. Saul wurde zum König gesalbt und eingesetzt und David kommt jetzt an dieses Königshaus zu Saul und auch die Geschichten kennt ihr alle schon lange. Saul wird von einem dunklen Geist immer wieder überfallen und wird sauer und aggressiv. Und David spielt mit seiner Harfe Liedchen, Musikpädagoge, spielt Lieder und Saul beruhigt sich wieder. Und so geht das oft hin und her. David beginnt diese Freundschaft mit Jonathan, ein wunderschönes Bild. Auch darüber könnte man stundenlang sinnieren oder reden. Auf jeden Fall muss David dann irgendwann sehr auf der Hut sein und flüchtet vor Saul, diesem König. Und zum Beispiel in der Situation, eine, in die wir auch immer wieder mal kommen, jetzt wird es ein bisschen lecker, in 1. Samuel Kapitel 24. David flüchtet vor Saul, er ist mehrfach vor ihm auf der Flucht, weil Saul ihm aktiv nach dem Leben trachtet. Hier lesen wir aber mal ein Stück weit über den David, der Geduld hat mit dem Saul. Davids Barmherzigkeit an Saul in der Wüste Engedi. In Kapitel 24 heißt es, Vers 3, und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, um David und seine Männer in Richtung auf die Steinbockfelsen zu suchen. 3000 Männer, ein echtes Heer. Und David ist mit einer Handvoll Leute unterwegs. Saul bietet also alles auf, um diese Leute wegzubringen. Er kam zu den Schafhirten am Weg, wo eine Höhle war, und Saul ging hinein, um seine Füße zu bedecken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Die waren also schon angekommen. Da sagten die Männer Davids zu ihm: Siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat: Siehe, ich werde deinen Feind in deine Hand geben, damit du ihm mit ihm tun kannst, wie es gut ist in deinen Augen. Und David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von dem Oberkleid Sauls ab. Wer weiß, was dieser Saul in dieser Höhle getan hat? Weiß es jemand? Klasse. Wenigstens einer. Hast du schön gesagt, Christoph. Ich hätte es nicht schöner gekonnt jetzt. Es ist etwas, was uns auch tagtäglich passiert. Wir essen und trinken, uns wird der Tisch gedeckt, wir genießen das. Das wird verarbeitet, das liefert uns Kraft und dann muss es ja irgendwo wieder hin. Man muss sich von den Sachen leider wieder verabschieden. Und auch der König Saul musste sich auch von diesen Sachen wieder verabschieden. Und selbst wenn der König auf die Toilette muss, muss er die Hose runter machen. Er hat sein Oberkleid abgelegt. Ne? Ich sage das mal so ganz empathisch. Er hat sein Oberkleid abgelegt und dann weiter muss ich es nicht ausschmücken, könnt ihr euch denken. Aber David, der schon hinten mit seinen Männern in der Höhle war, ganz still und Achtung, der geht ja auch wieder weg, der macht nur sein Geschäft, dann ist er wieder weg, schleicht sich da irgendwo ran, ich denke mal nicht zu seinen Füßen, so banal wird es nicht gewesen sein, aber schneidet mit seinem Messer oder Schwert einen Zipfel von dem Saul seinem Gewand ab, von der Königsrobe ab. Unschwer zu erkennen, weil das ist bestimmt ein edler Stoff, ne? Und nicht irgend so ein Lappen, den die Vasallen da hatten. Ja, und später, ich muss das kurz machen, später sagt dann der David, schnitt einen Zipfel von seinem Oberkleid Sauls ab. Aber danach geschah es, da schlug dem David das Herz, weil er den Zipfel vom Oberkleid Sauls abgeschnitten hatte. Und er sagte zu seinen Männern, das sei vor dem Herrn ferne von mir, dass ich so etwas an meinem Herrn, dem Gesalbten des Herrn, tun sollte, meine Hand an ihn zu legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wehrte seinen Männern mit diesen Worten und erlaubte ihnen nicht, sich an Saul zu vergreifen. Die Geschichte ist zu interessant, am liebsten würde ich sie ganz lesen, aber allein dieses Bild, dieser David, dieser Hirte, dieser Psalmdichter, der hier stark unter Bedrängnis ist, was tut er? Er erkennt immer noch den Saul, der ihm aktiv nach dem Leben trachtet, an als den Gesalbten des Herrn. Auf Salbung kommen wir gleich nochmal. So kommen auch wir immer mal wieder mit unserem Leben in Situationen, ohne jetzt König zu sein und nicht nur auf der Toilette, sondern im ganz normalen Leben, wo wir stark in Bedrängnis geraten. Das können eben auch Menschen sein, das können nicht nur Menschen sein, das können auch Zustände oder Situationen sein. Denkt mal an eure Arbeitsstelle, an eure Ausbildungsstelle, an eure Schule. Da hat es überall Vorgesetzte, da hat es überall Übergeordnete, Menschen, die eben führen, in Führungspositionen sind. Die täten gut daran, den Psalm 23 verinnerlicht zu haben, dass auch sie welche sind, die eine Führungsverantwortung haben. Und wenn ich führen will, muss ich erstmal selbst geführt sein. Neudeutsch würde man sagen, Eisen wird an Eisen geschärft. Jeder, der irgendwie in Seelsorge oder in so einer Aufgabe tätig ist, der weiß, dass auch er ein Gegenüber braucht, mit dem er sich abgleicht, an dem er immer wieder mal geschärft wird und zur Ruhe kommt oder zu neuer Erkenntnis kommt. Und genauso ist es eben hier auch. Führende Menschen wollen und müssen auch geführt werden. Und im Leben gibt es oft Feinde, Menschen, Situationen, Entwicklungen. Die machen uns schwer und legen uns Steine in den Weg, lassen uns scheitern. Und noch dazu kommt jetzt noch einer ins Spiel, den habe ich ganz vergessen. Es gibt einen Gegenspieler, einen Widersacher. Man nennt ihn auch Satan oder den Teufel. Dem gebe ich jetzt nicht die Ehre, aber ich möchte es nicht unausgesprochen lassen. Auch der hat höchstes Interesse daran, dass wir uns nicht wohlfühlen, sondern der verführt Menschen. Er verführt Menschen, dass sie sündigen und dass sie eben am Ziel vorbeigehen, das Gott für sie vorgesehen hat. Das sind unsere ganz profanen, täglichen, wöchentlichen Situationen, in denen wir sind. Nicht jeder ist ein Teufel. Ich sehe auch nicht hinter jedem Busch einen Teufel. Aber es gibt ganz viele, wo du sagst, also das ist kein göttlicher Auftrag hier. Das ist, hallo, was begegnet mir denn da? Das sind Menschen ohne den Geist Gottes, die trachten nur nach ihrem Wohlstand, Leben, Anerkennung, die ganze Palette. Und dennoch steht hier, der Herr bereitet einen Tisch angesichts der Feinde. Und der Glaubende nimmt Platz und genießt. Ja? Warum? Weil der Feind verschwunden ist? Ich meine, nein. Sondern weil der Hirte da ist. Das müssen wir uns vor Augen führen. Die Situationen gehen nicht weg, weil der Widersacher mal wieder kurz da war und dann viel mehr Interesse am nächsten hatte. Der ist nämlich ruh- und rastlos von einem zum anderen. Nein, die Situationen bereinigen sich nur aufgrund der Tatsache, dass der Hirte da ist. Mein Stecken und mein Stab trösten dich. Damit verteidigt er uns, im Bild gesprochen. Und er ist stärker. Der Feind hat verloren. Er weiß es, aber er gibt es nicht zu. Deswegen rast er. Und deswegen versucht er, uns immer wieder aufzumischen und uns klein zu machen, uns zu verführen, uns in Sünde zu führen. Die hat zur Folge, was ich in der ersten Stunde gesagt habe, ich bin müde, ich bin matt, ich bin abgespannt, ich bin gelangweilt, ich bin desorientiert, ich bin, habe gar keine Lust, in die Versammlung zu gehen. Ach, erste Stunde, komm, lass uns noch ein Stündchen schlafen, vielleicht die zweite Stunde, ach nee, heute mal nett. So geht das heute. So geht das heutzutage. Sage ich jetzt zu euch, die ihr hier seid und das hört, sage ich eigentlich wieder zu den Falschen, sondern das muss ich zu denen sagen, die jetzt gerade mal nicht da sind. Wo seid ihr? Mit was beschäftigt ihr euch? Habt ihr noch Interesse an einem Hirten oder ist euch der Widersacher lieber? Harte Worte, aber so ist es. Das ist das Leben. Auch das könnten wir jetzt noch viel weiter fortführen, aber ich glaube, diese Situationen sind euch nicht fremd. Ihr könnt da selbstständig euch drin wiederfinden oder weiterdenken. Es gibt im Orient, wenn wir jetzt mal nochmal schauen auf diesen Vers 5, du bereitest vor mir ein Angesicht meiner Feinde, du hast mein Haupt gesalbt, mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Du hast mein Haupt gesalbt mit Öl. Das ist auch so ein tolles Wort. Was stellen wir uns vor unter du hast mein Haupt gesalbt mit Öl? In Verbindung mit diesem Psalm 23. Zum einen habe ich eben gesagt, Saul war der Gesalbte des Herrn, auch er wurde mit Öl gesalbt. David wurde mit Öl gesalbt. Der Hergang der Geschichten ist aber im Orient leiden Schafe, wie wir es jetzt hier gerade sehen, in diesem Psalm unter Fliegen und Ungeziefer, viel mehr als hier. Hier ist das Mittelhessen, ist das alles nicht so schlimm. Ne? Deswegen ist es für uns nur schwer vorstellbar. Aber im Orient leiden diese Schafe unter Fliegen und Ungeziefer. Und Erleichterung bringt es ihnen, wenn der Hirte den Kopf der Schafe mit Öl einreibt. Also so ein würziges, riechendes Öl. Haben wir auch schon mal, dass wir irgendwelche Pflanzenschutzmittel sprühen. Das Pflanzenschutzmittel des Altertums oder des Orients war einfach Öl. Salböl. Das vertreibt diese Fliegen und die Schafe können sich wieder ruhig hinlegen, können grasen, können trinken, können ausruhen. Alles das, was der Psalm am Anfang uns so mitgeteilt hat. Als der Jesus zu seinem Vater für die betete, die er meine Schafe nennt, sagt er, ich bitte für sie in Johannes 17, Vers 9, das ist nichts ähnlich bewahrend, sondern fürsorglich und vorsorglich. Der Jesus ist unser Salböl. Er tut das. Er bewahrt uns vor Feinden, vor Angriffen, vor Dingen. Wir müssen es allerdings auch in Anspruch nehmen. Denk wieder an den Anfang des Psalms. Der Herr ist mein Hirte. Kann ich das für mich so sagen? Und wenn ja, dann wird mir auch an dieser Stelle so geholfen. Mein Becher fließt über, das ist auch so ein Bild. Mein Becher fließt über. Damals gab es nicht irgendwelche PET-Flaschen, die man mit auf die Wanderschaft nehmen konnte, oder Hightech-Trinkgefäße, die selbst kühlend lange Stunden den Tee oder das Wasser, das Erfrischungsgetränk, kalt halten. Sondern da gab es Becher, die hat man sich so an den Gürtel gehängt und dann ging es los. Und an der Quelle hat man mal einen Schluck kaltes genommen, frisches Wasser genommen. Und hier in diesem Bild, der Wirt schenkt Gott uns in diesen Becher ein. Er schenkt uns voll ein. Mein Becher fließt über. Das ist perfekt. Das ist Segen in Reinkultur. Das ist Leben im Überfluss. Das ist das Sinnbild dafür. Wie oft habe ich schon gesagt, das ist so im Bild gesprochen, mein Glas war halb leer. Und der andere hat gesagt, oh ja, klar, okay. Dem sein Glas war auch nur halb gefüllt, aber es war halb voll. Ja, beim einen ist es halb leer, beim anderen ist es halb voll. Es kommt immer auf die Perspektive drauf an, wie ich eine Situation begreife. Ich will mich da reinschicken, dass ich sagen kann, mein Glas ist halb voll, mein Becher ist wenigstens halb voll. Gott kleckert nicht, der klotzt, der sagt, er füllt unseren Becher übervoll. Er schenkt voll ein. Segen in Reinkultur. Und das ist es doch, was wir gerne auch jeden Tag neu erleben möchten. Oder sehnt ihr euch nach einer Dürrekatastrophe, nach Hunger, nach Durst, nach Bedrängnis? Ich glaube nicht, oder? Also nehmen wir doch lieber hier diesen Gott schenkt uns voll ein mit. Und Gott tut das, er ruft uns und macht das ja freiwillig. Wir können es ja gar nicht von ihm abpressen. Das finden wir bei dem, der es gesagt hat. Wer dürstet, der komme, und wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wir müssen nicht mal was dafür bezahlen. Um dieses ewige Leben zu bekommen, um dieses Wasser, das nie wieder Durst hervorrufen wird, muss nur eins geschehen. Das kostet dich natürlich dein ganzes Leben. Das ist ein ziemlich teurer Preis. Das gibt es nicht für Ome. Man muss sich für Christus entscheiden. Der Herr ist mein Hirte. Das, was ich hier sage, ist kein Wohlstandsevangelium. Das ist das, was der Psalmbeter Gott für unser Leben sagt. Das ist eine Verheißung, eine Zusage. Eine Zusage Gottes. Verheißungen sind Zusagen. Und Gott ist treu und gerecht. Er steht zu seinem Wort. Er wird uns nicht versäumen. Der wird das nicht umkommen lassen. Er steht zu seinem Wort. In Vers 6 gibt er uns ja die schriftliche Zusage dazu. Da kommen wir gleich noch drauf. Wir treffen also diesen guten Hirten hier nicht an irgendwelchen idyllischen Lagerplätzen und Auen, an den sprudelnden Bächen. Wir begegnen ihm auch eben unter dem Kreuz. Nicht nur hier in diesem Bild. Unter seinem und unter unserem. Ich habe heute Morgen so einen kleinen Schwank erzählt von diesem Kreuz, was mein Kollege sinnbildlich aus Holz gefertigt weggetragen hat. So nach dem Motto, wer mir nachfolgt, der nehme sein Kreuz auf sich täglich. Und als der Mike dieses Kreuz 5 Meter getragen hatte, war der fertig wie ein Sack. Das war einfach mächtig schwer. Wir können dieses Kreuz nur schwerlich tragen. Aber wir müssen ja nicht mit Eichenbalken da rumlaufen und ein Kreuz tragen, so ein Büßergewand. Das ist gar nicht notwendig. Im Bild gesprochen haben wir genügend Situationen, in die wir reingestellt sind. Ich habe es eben schon gesagt, Arbeitsstelle, Ausbildung, Schule, wo immer wir sind. Wir müssen da schon auch, wenn wir Christus bekennen, also unseren Heiland, wenn wir dieses Glaubensbekenntnis an uns haben und es auch ausdrücken, dann wird uns schon mitunter mal ganz schön ein Kreuz aufgelegt. Ja, die Frommen da, die, ne? Denn mit denen kannst du es machen, denen kannst du dann noch eine Schippe drauf kloppen. Die kann am Wochenende, hier, wenn Wochenende arbeiten, der mit Sicherheit. Das sind Kreuze, die getragen werden. Und dann der Konflikt. Samstag lang arbeiten, okay, Kohle verdient, Sonntagmorgen, müde, kaputt, kein Bock, keine Lust. Erste Stunde, ach. Reicht auch einmal im Monat, oder? Ja? Reicht einmal im Monat. Es gibt Menschen, denen reicht es einmal im Vierteljahr, im halben Jahr, im Jahr. Denen reicht ein Weihnachtsgottesdienst. Oh, ja, das sind so diese Dinge. Ne? Kommst du langsam weg, kommst du weg. Es wird immer kälter. Dann bist du weg. Dann trägst du kein Kreuz mehr. Dann machst du hoch, weg. Das willst du gar nicht mehr tragen. Menschen, die ein Kreuz tragen, sind es gewohnt, jeden Tag dieses Kreuz zu tragen. Deswegen steht es da. Wer mir nachfolge, der nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Jeden Tag diese Last auf der Schulter. Wer aber meine Last trägt, mein Joch drückt leicht, so eine Stelle, ich kann es gerade nicht frei her sagen. Auf jeden Fall ist es, wenn wir Gottes Last tragen, ist es eine leichte Last. Denn er lässt uns ja nicht allein oder er drückt nicht auch noch auf dieses Kreuz drauf. Sondern wenn er uns Lasten tragen lässt, dann ist er auch an unserer Seite und hilft uns. Das sind auch alles wieder Situationen und Bilder, wo ich sage, muss ich mal drüber nachdenken. Warum muss ich denn immer hier so Ärmel hoch und der Haut drauf Typ sein, der alles kann, der alles macht, der sich für alles interessiert, der alles erledigt? Kann ich gar nicht. Muss ich auch gar nicht. Aber wenn es gefragt ist, und das ist Glaube, das ist Vertrauen, wenn es gefragt ist, wenn ich im Herzen weiß, von Gott ist es dran, ich sollte das und das tun, dann dahin gehen, dieses und jenes bekennen und sagen oder selbst vor Menschen, wo ich sage, das hat Konsequenzen. Wenn du deinem Chef jetzt mal sagst, ich bin ein frommer Typ und ich finde mich in dem Psalm 23 wieder in der Situation des Schafes. Dann sagt er, klasse, Andi, eigentlich hatte ich mir vorgestellt, du solltest hier Gruppenleiter werden. Ne? Aber wenn du jetzt Schaf sein willst, dann verbaust du dir deine Aufstiegschancen. Und da musst du dann schon überlegen, will ich jetzt Schaf sein oder will ich jetzt, was will ich denn sein? Wem gebe ich denn jetzt das Vorrecht? In meinem Fall war es nicht ganz so schlimm, ich arbeite in einem frommen Haus. Da wird dieses Bild verstanden, aber ein weltlicher Mensch würde sagen, was bist du Schaf? Ne, mit sowas kann, da kann ich nichts mit anfangen. Ich brauche hier Macher, keine Schäfchen, die da rumlaufen und ängstlich sind. Ich brauche Machertypen. Das sind die Herausforderungen, die wir als bekennende Christen täglich da haben, wo es passiert, im Betrieb, an der Schule, an der Uni, wie auch immer. In die Situationen kommen wir. Nur, ich sage es zum wiederholten Male, fürchte ich kein Unglück, denn dein Stecken, du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Mit diesem Stecken und Stab als Synonym für Gottes Wirken, kann ich umgehen, kann ich leiden, kann ich nachfolgen, kann ich auch mal der Geprügelte sein. Im Neuen Testament steht, warum wollt ihr euch nicht lieber übervorteilen lassen? Habt ihr das Stück schon mal gelesen? Wann habt ihr das letzte Mal gelesen? Oh, wenn ich mich, ja, ist nicht schlimm, wenn ich mich daran erinnere, denke ich auch immer, ja, ich muss doch immer einen beweisen. Von Dienst wegen muss ich immer tough sein. Ich bin in einem Planungsbüro. Ich habe für viele zu planen und zu machen und zu tun. Da trägst du auch Verantwortung. Jetzt nicht mehr wirklich so in Personalverantwortung. Das hat ein anderer übernommen. Aber für die Abläufe und da, was so geschieht, eine Planung für eine Produktion, jetzt am nächste Woche Donnerstag wieder, kommt diese Woche Donnerstag, wieder in Alsbach-Hähnlein, da hast du für 22 Personen zu sorgen. Essen, Trinken, Schlafen, Produktionsablauf, Maske, Fahrdienst, die ganze Palette. Und jedes Schäflein macht, eine macht, das andere macht, die sind alle unterschiedlich. Für alle musst du da was haben. Das ist schwierig. Jetzt denk nochmal an das Bild, was will denn Gott haben? Ein Macher oder so ein banales Schäfchen? Also diese Anforderungen sind nicht immer ganz leicht. In deinem Bild gesprochen wird es was anders sein, ob in einem Management oder an der Werkbank oder wo auch immer. Aber ich sage es zum wiederholten Male, diese Herausforderungen werden wir alle haben und die werden wir nicht einfach ablegen können. Erinnere dich einfach an Psalm 23. Der Herr ist bei uns. Er hilft uns. Ich habe noch einen kritischen Satz zu diesem Vers 5, den möchte ich uns gerne noch sagen. Ich habe ihn mir aufgeschrieben, weil sonst fange ich stottern an. Ich hatte es eben gesagt, wir treffen diesen guten Hirten nicht nur auf den idyllischen Auen und an den sprudelnden Bächen. Wir begegnen ihm auch unter dem Kreuz, unter seinem und unter unserem. Entweder unser Glaube taugt etwas, nämlich auf der Intensivstation, in den Gefängnissen, in den Hospizen und an all den offenen Gräbern, oder er ist untauglich. Das ist schwarz-weiß. Da gibt es nichts anders. Das ist Tal des Todesschattens. Wenn du auf der Intensivstation liegst, musst du nicht mehr lange drüber nachdenken. Wenn das kein Todesschatten ist, dann weiß ich es nicht. Wenn da dein Glaube nicht stabil ist und nicht geformt ist, nicht trainiert ist, sondern nur angelernt und in der Situation mal so Westentaschen Jesus rausgezogen, dann taugt er nichts. Das müssen wir eben schon auch im richtigen Leben machen, das Kreuz auf uns nehmen, jeden Tag. Und dann abends auch mal buchstabieren, wie war denn das heute? Der ist mir da ziemlich an den Bauch gefahren mit seiner Aussage. Habe ich gleich zurückgespielt oder wollte ich mich nicht lieber mal übervorteilen lassen? Das ist eine viel schwierigere Übung. Überlegt es mal, nehmt es vielleicht mal mit. Entweder unser Glaube hat eine alltagstaugliche oder alltagsrelevante und hoffnungsspendende Kraft oder er macht krank und depressiv. Das gibt es leider auch. Falsch verstandener Glaube macht krank. Da sind die Dornen nicht mehr unten, da sind die Dornen plötzlich oben. Das macht krank, schiefe Gottesbilder. Da wird der Mensch depressiv von. Ja? Das sind dann, wir kennen bestimmt alle solche Menschen, die nicht nur depressiv geworden sind, das kann jeden überfallen, auch jetzt ohne falsch verstandenen Glauben, aber sehr oft ist das der Fall, dass Glaube falsch verstanden wird, falsche Dinge abgeleitet werden und dann geht das so mit seiner eigenen Dynamik einen Weg, der nicht gut ist. Auch da ist Gott bei uns, der Hirte ist bei uns. Wohl dem, der dann jemanden hat, habe ich eben gesagt, Eisen wird an Eisen geschärft, der einen Führer hat, der jemanden hat, der das, dem das auffällt, der das flankiert, der das auffängt und wieder in die richtige Bahnen bringt. Das brauchen wir einfach. Das ist unsere Herdensituation. Dafür sind wir Älteste in der Gemeinde oder Brüder in Verantwortung, egal wie man das nennt. Solche, die hingucken und nicht weggucken, weil sie gelangweilt sind, weil sie sagen, oh, ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Ja, klasse, trotzdem musst du hingucken und musst kommen. Das musst du auf dich nehmen. Das ist auch ein Kreuz. Das ist nicht immer nur schön, nicht immer nur angenehm. Das müssen wir tun, weil wir diese Aufsichtspflicht haben. Wer ein solches Amt begehrt, begehrt eine schöne Stufe oder Amt. Ich wollte es aber nicht am Amt festmachen. Auf jeden Fall gibt eine liebe Seele, die ich jetzt noch mit anspreche, ich gucke nicht hin, der weiß schon, warum ich das so sage. Er begehrt eine schöne Aufgabe. Punkt. Wenn wir einen kitschigen Hirten für einen unreifen Glauben wollen, dann sind wir hier falsch. Wenn wir einen Hirten brauchen, der mit dem wir leben und auch sterben können, dann sind wir richtig. Denn mit diesem Hirten können wir nicht nur leben, sondern auch getrost sterben. Sterben ist der Höhepunkt des Lebens, der Endpunkt und der Auspunkt. Das ist auch so gewollt. Da hatte ich mir irgendwo noch einen ganz schlauen Satz aufgeschrieben, den muss ich nur schnell finden. Wir leben, weil, warum leben wir? Hast du dir die Frage schon mal gestellt, warum lebe ich eigentlich? Warum lebe ich eigentlich? Warum stehe ich hier, warum sitzt ihr da, warum sind wir gemeinsam in einer Gemeinde, warum sind wir ein Organismus, warum? Warum leben wir? Weil Gott das so will, weil Gott das zugelassen hat. Wir haben alle eins gemeinsam, wir haben alle Eltern, sonst wären wir nicht hier. Die haben sich vereinigt, Gott hat seinen Segen dazugegeben, ein neuer Mensch wurde geboren und lebt, hier sitzt er, wunderbar. Herzlich willkommen, du bist ein Gewinner. Millionen von Samenfäden haben versucht, das zu werden, was du heute bist, nur eine einzige hat es geschafft, du bist es. Es ist Gottes Wille. Das ist vereinfacht ausgedrückt. Es ist Gottes Wille, dass du da bist, dass du lebst. Und es ist auch Gottes Wille, dass du stirbst. Jetzt wird es nicht ganz so schön. Ne? Gottes Wille ist es auch, dass du irgendwann an einem festgesetzten Datum, was er festgesetzt hat, stirbst. Kein Mensch stirbt an einer Krankheit. Intensivstation, was ich eben gesagt habe. Kein Mensch stirbt an einer Krankheit. Die Krankheit geht dem Tod voraus. Aber der Mensch stirbt am Willen Gottes. Er will, dass du lebst. Und er will, dass du irgendwann diesen Körper, dieses ablegst und stirbst. Durch dieses Durchgangstor, ist ganz schlimm, müssen wir durch. Aber gut, wenn wir den Hirten haben. An dessen Hand können wir das bewerkstelligen. Da beweist sich Glaube. Da wird es, wo es eng wird, auf der Intensivstation oder wenn es hinten runter geht, auf dieses Durchgangstor zur Ewigkeit. Da beweist sich Glaube. Und da hoffe ich will das jetzt nicht so zu arrogant sagen, da hoffe ich, dass mein Glaube stabil genug ist und tragfähig genug ist, wenn es mal so weit ist, dass ich sagen kann, ich gehe heim. Ich verabschiede mich von dieser Welt. War schön mit euch. Ich gehe heim. Ich gehe heim, da wo all das nicht mehr relevant ist. Liebe meine Frau von Herzen, wir haben uns das Ja-Wort gegeben, wir haben ein Eheversprechen gegeben, das will ich auch einhalten. Aber das Eheversprechen heißt auch, bis dass der Tod euch scheidet. So ist es nun mal. Und dann sind wir wieder wie hier alle Geschwister. Hoffentlich alle im Himmel. Weil auf der anderen Seite wollen wir nicht. Aber dieser Glaube wird hier geformt. Der muss tragfähig gemacht werden. Fit für die Zukunft heißt das, müssen wir hier gemacht werden. Martin Luther hat einmal einen tollen Satz gesagt, den habe ich mir auch gemerkt. Ich esse, was ich mag und ich sterbe, wann Gott will. Das war ganz vereinfacht ausgedrückt, Evangelium. Ich esse, was ich mag. Da ließ ich keine Vorschriften machen, von wegen hier Askese und dies und da. Nee, ich esse, was ich mag und ich sterbe, wann Gott will, nicht wann ich will. Gut, nur Güte und Huld werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Hause des Herrn immer da. Eigentlich brauchen wir der Sache gar nichts mehr hinzuzufügen. Ne? Haben wir das alle verstanden? Ich hoffe ja. Güte und Huld. Josia, kannst du mir sagen, was Güte und Huld ist? Ich spreche dich jetzt mal als den jüngeren Bruder hier an. Kannst du erklären, was Güte und Huld ist? Also du liegst schon absolut richtig. Top, grüßen Oskar. Güte und Huld ist neudeutsch ein bisschen besser erklärt oder übersetzt mit Wohlwollen und Gnade. Ne? Bei Gnade ist auch wieder so ein altdeutsches Wort, aber das wird immer noch verstanden, wenn man in der Gesellschaft irgendwo von Gnade spricht, dann mögen sich selbst die heroischsten Menschen noch sagen, die tun sich dann groß. Wenn wir mal Gnade vor Recht ergehen lassen, ne? Ich bin ja eigentlich der Stärkere und ich könnte jetzt richtig einen runter machen, aber wollen wir doch mal Gnade vor Recht ergehen lassen. Die geben sich richtig großkotzig. Ach, kann ich nicht leiden, sowas. Das ist falsch verstandene Gnade. Entschuldigung, das ist falsch verstandene Gnade. Gnade ist etwas, das können wir gar nicht richtig erklären. Das können wir nur annehmen. Gott schenkt uns Gnade. Jeden Tag. Jetzt könnten wir Amazing Grace, diese drei Lieder, 18 Strophen, singen, die das habe ich auch schon mal gemacht, habe ich auch schon mal vorgeschlagen, die das genau auf den Punkt bringen. Die Gnade ist übergroß und für uns fast unverständlich, aber sie ist da. Und dein Becher fließt über, Gott schenkt dir diese Gnade voll ein. Nimm ihn einfach und brauchst nicht mehr zu sagen wie Danke. Und genieße es. Im Angesicht deiner Feinde, im Angesicht deiner Feinde. Wenn ich jetzt denke, ich stehe hier, bin am Tisch, muss mich verteidigen oder und ihr seid meine Feinde. In Sichtweise deiner Feinde, das ist damit gemeint. Da ist kein großer Abstand dazwischen. Da wird es dann ziemlich eng. Im Angesicht deiner Feinde heißt, der Feind steht dir direkt gegenüber. Aber du sitzt am Tisch, Gott hat dir voll eingeschenkt, genieß es. Das ist der Psalm 23. Und er endet eben mit diesen wunderschönen Sätzen. Und ich werde wohnen im Hause des Herrn auf immer da. Das sollten wir in unserem Herzen festhalten. Ich habe keine Zeit mehr, ich habe schon vieles weggelassen. Ein Satz noch und dann beenden wir das noch mit einem Lied. Wenn wir unsere Lebensentscheidungen Gott anvertrauen und dann mutige Entscheidungen treffen, dann kann es so oder so weitergehen. Aber es wird immer so sein, dass Gottes Barmherzigkeit uns folgen wird. Es muss aber von Gott gesetzt sein. Ich brauche diese Lebensübergabe, ich brauche diese Lebensentscheidung. Ich möchte diese Stunde nicht beenden, ohne deutlich darauf hinzuweisen. Ein Leben lang zurückkehren zu ihm ins Haus geht nur, wenn ich wirklich sagen kann, der Herr ist mein Hirte. Ich bin entschieden, Christus, dir gehört mein Herz.